Erstes Buch Mose, Kapitel 12, Verse 1 bis 9. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dir fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abram, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abram nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all seiner Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen ins Land Kanaan. Und Abram durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abram und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach brach Abram auf und zog immer weiter nach Süden. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ich möchte heute wieder mit einer kleinen Reihe beginnen. Und zwar soll es diesmal um einige Abschnitte aus dem Alten Testament gehen. Genauer gesagt, einige Abschnitte über Abraham. Die Person Abrahams ist ja jedem von uns bekannt. Und es soll darum in dieser und den folgenden Predigten auch nicht darum gehen, die Fakten aus Abrahams Leben zusammenzutragen, sondern wir wollen vielmehr die Frage stellen und beantworten: Welche Bedeutung hat Abraham, der alttestamentliche Patriarch Abraham, für uns als neutestamentliche Kirche? Oder anders formuliert: Wie handelt Gott mit Abraham? Und was lernen wir daraus über Gottes Handeln an uns als heutiger Gemeinde? Denn eins müssen wir uns klar machen: Es geht bei den Geschichten des Alten Testaments nicht vordergründig um die Menschen, sondern es geht darum, wie Gott an und mit diesen Menschen handelt. Und indem wir das Handeln Gottes an Abraham verstehen und richtig einordnen, schärfen wir auch unseren Blick dafür, wie wir heute Gott gegenübertreten. Wer aufmerksam die Bibelstunde besucht oder verfolgt hat, dem wird in den vergangenen Wochen und Monaten nicht entgangen sein, dass wir dort einiges über die verschiedenen sogenannten Bündnisse gehört haben. Und das wird nun auch in dieser Predigtreihe ein Thema sein, denn diese soll unter der Überschrift Gottes Bund mit Abraham stehen. Aber da will ich gleich zu Beginn an etwas erinnern, worauf wir auch in der Bibelstunde immer wieder hingewiesen wurden. Bei all diesen Bündnissen oder Bünden handelt es sich in Wirklichkeit immer um einen und denselben Bund. Von Adam über Noah, über Abraham, Mose, David bis hin zu Christus und dem neuen Bund haben wir es im Prinzip mit einem und demselben Bund zu tun. Im immer wieder lesen wir deshalb auch die Formulierung, das wird uns auch bei Abraham begegnen, dass Gott seinen Bund mit diesem oder jenem Menschen aufrichtet. Es ist immer Gottes Bund. Allerdings nimmt dieser Bund im Laufe der Zeit unterschiedliche Formen an. Und so wird er nach und nach immer mehr entfaltet, bis er schließlich in der neuen Schöpfung vollkommen offenbar sein wird. Wenn wir uns nun mit Gottes Bund mit Abraham beschäftigen, dann unter genau dieser Maßgabe. Wie entwickelt sich dieser eine Bund während der Zeit Abrahams? Und was lernen wir aus dem Zeugnis des Alten Testaments über das Wesen dieses einen Bundes? Unsere heutige Predigt soll unter dem Thema stehen, die Berufung Abrahams. Und sie gliedert sich in drei Abschnitte. Im ersten Teil hören wir etwas über die Umstände und den Zweck dieser Berufung. Im zweiten, dem Hauptteil, über den Inhalt der Berufung. Und schließlich im dritten Teil über Abrahams Antwort auf die Berufung. Erster Teil, die Umstände und der Zweck der Berufung. Zweitens, der Inhalt der Berufung. Und drittens, Abrahams Antwort auf die Berufung. Kommen wir gleich zum Punkt 1. In unserem Text vorangehenden Kapitel, dem Kapitel 11, lesen wir ja das Geschlechtsregister von Sem, dem Sohn Noahs. Und darauf können wir entnehmen, dass Abraham zur 10. Generation nach der Sintflut gehört. Ich werde jetzt im weiteren Verlauf den Namen Abraham benutzen. Der Name Abraham, der zwar bekannter ist, der wird ja erst zu einem späteren Zeitpunkt verliehen. Also Abraham. Abraham stand in der Nachfahrenliste Sems, der bekanntlich nach der Flut einen besonderen Segen von Gott empfangen hatte. Unser heutiger Predigttext behandelt in etwa die Zeit so plus minus 450 Jahre nach der Flut. Während dieser Zeit hatten sich schon einige markante Ereignisse zugetragen. So etwa der Turmbau von Babel, der für die Beteiligten bekanntlich in einem Desaster endete. Weiterhin die Teilung der Erde, zur Zeit Pelex. Und dann in der Folge die Zerstreuung der Menschheit, der rasch anwachsenden Menschheit in alle Welt. Was wir hier noch nicht direkt erfahren, was uns aber an späterer Stelle berichtet wird, ist die erneute Abkehr von dem einen Gott und die zunehmende Verstrickung in Götzendienst und Gottlosigkeit, auch unter den Vorfahren Abrahams. In Josua 24 erfahren wir etwas darüber. Dort erinnert nämlich Josua das Volk daran, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstromes und sie dienten anderen Göttern, auch Terach, der Vater Abrahams und Nahors. Nun heißt das nicht unbedingt, dass die Kenntnis Gottes in Abrahams Umfeld völlig verloren gegangen wäre. Wenn wir mal dieses vorangehende Geschlechtsregister und die Altersangaben aufmerksam verfolgen, dann wissen wir, dass immerhin Sem selbst, einer der Überlebenden der Flut, zu dieser Zeit noch am Leben war. Und er wird sein Wissen von Gottes Gnade zweifellos weitergegeben haben. Aber aus den doch sehr verallgemeinernden Worten in Josua 24 können wir zumindest schließen, dass der wahre Gottesdienst zur Zeit Abrahams und in Abrahams Umfeld wenigstens im Verschwinden begriffen war. Übrigens stehen diese Tatsachen, die uns in der Heiligen Schrift hier vor Augen gestellt werden, im krassen Widerspruch zu den Thesen von so manchem sogenannten Religionswissenschaftler, die ja eine allmähliche Entwicklung vom sogenannten Polytheismus hin zum Monotheismus behaupten. Also von der Anbetung vieler Götter hin zu einem einzigen. Diese Spekulation baut ja im Grunde auf der Evolutionstheorie auf, oder? Also, etwas vereinfacht gesprochen, die Affen haben noch viele Götter angebetet, tun es halt auch noch heute. Die weiterentwickelten Menschen, etwa zur Zeit Abrahams, die konnten sich immerhin schon auf einen Gott beschränken. Und schließlich hat nun der moderne Mensch erkannt, dass es überhaupt keinen Gott gibt. Und Abraham wird dann in diesen Kreisen ja auch gern als der Stammvater der monotheistischen Religionen bezeichnet. Wir wollen diese Irrlehre jetzt nicht weiter beleuchten, sondern uns an das Wort Gottes halten. Und das bezeugt uns, dass spätestens zur Zeit Abrahams die Kenntnis des einen wahren Gottes, wie sie von Adam an über alle Erzväter weitergegeben worden war, zu erlöschen begann. Nun haben einige Ausleger diese Tatsache zum Anlass genommen, um die Berufung Abrahams aus seiner Heimat Ur so als eine Art Rettungseinsatz zu erklären, mit der Gott nun seine Religion vor dem völligen Untergang bewahren wollte. Das klingt auf den ersten Blick, beim ersten Hören gar nicht mal unvernünftig. Aber wenn wir mal genauer überlegen, wie die Geschichte eigentlich weitergeht, dann klingt das gar nicht mehr so überzeugend. Denn Abraham wurde ja aus Ur keineswegs in eine Gegend geführt, in der der Herr in der rechten Weise verehrt wurde. Im Gegenteil, führte seine Reise nach Kanaan, in das Land des verfluchten Sohnes Hans. In ein Land, in dem die Lage wahrscheinlich noch viel schlimmer war. Hätte Gott nur die Religion, die wahre Religion bewahren wollen, dann wäre das menschlich gesprochen in Mesopotamien und in den Generationen Sems sehr viel einfacher gewesen. Also eine Rettungsaktion war diese Berufung ganz sicher nicht. Der Grund, warum Gott Abraham beruft, ist ein anderer. Wie ich vorhin bereits angedeutet hatte, geht es darum, dass Gottes Bund jetzt in der Person Abrahams in eine neue Phase tritt. Der Bund erhält eine neue Form. Und durch diese neue Form wird wieder ein wenig mehr von seinem Wesen offenbart. Und dazu gehören mehrere Aspekte. Erstens verengt sich jetzt sozusagen die Bundeslinie. Wir können auch sagen, die alttestamentliche Gemeinde, von der doch sehr breiten und diffusen Nachkommenschaft Noahs und Sems, sehr konkret auf eine Person und ihre Nachkommen. In Abraham sehen wir den Beginn des abgesonderten alttestamentlichen Bundesvolkes, das dann über Isaak und Jakob die Bühne der Geschichte betreten wird. Also eine Abgrenzung innerhalb der Menschheit. Die Objekte des Heilsgeschehens werden von der übrigen Menschheit abgesondert. Zweitens verlagert sich auch der Ort des Heilsgeschehens. Und zwar von dem Land jenseits des Stromes, also von Mesopotamien, mehr oder weniger dem heutigen Irak, also aus unserer Sicht dem Mittleren Osten, in den sogenannten Nahen Osten, also nach Kanaan. In diesem Land wird sich Gott künftig mit seinem Volk befassen. Und damit wird er diesem Volk ein Bild vom Reich der Himmel zeichnen. Und drittens wird in der Berufung Abrahams und vor allem dann auch in seiner weiteren Geschichte deutlich, dass die Errettung und damit auch die Verwirklichung des Bundes eben keine Frage von Tradition oder Abstammung oder menschlichen Werken ist, sondern einzig und allein eine Sache der Gnade. Anhand der Lebensgeschichte Abrahams erkennen wir sehr deutlich, dass der Bund Gottes in der Tat ein Gnadenbund ist. Das ist also der Zweck der Berufung Abrahams. Und ich darf an dieser Stelle ausdrücklich nochmal herausheben, dass es sich hier wirklich um eine Berufung gehandelt hat. Abraham hatte nicht von sich aus die Idee, Ur zu verlassen. Es war nicht sein Gewissen oder eine innere Stimme oder ein religiöses Gefühl, das ihn zu diesem doch sehr weitreichenden Schritt veranlasst hätte, sondern es war ein definitiver Ruf Gottes. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Vers 1. Und Vers 4, da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Gott verfolgte mit dieser Berufung, wie eben gesehen, einen Zweck. Kommen wir nun zum zweiten Teil, zu dem Inhalt der Berufung. Diese Berufung wird uns in den Versen 1 bis 3 unseres Predigttextes formuliert. Und sie setzt sich aus drei Teilen zusammen. Erstens hört Abraham den Befehl: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Bis hierhin erstmal. Abraham wird aufgefordert, sich räumlich und geistlich von seinem Vaterhaus und Vaterland zu trennen. Warum soll er das tun? Weil er in der Gefahr steht, im Meer des Götzendienstes zu ertrinken und so für Gott verloren zu gehen? Nein. Diese Trennung spiegelt eine geistliche Wahrheit wider. Gott ruft sein Volk aus der gesamten Menschheit herauf. Er ruft es aus der Finsternis, aus der Sünde, aus dem Tod heraus. So war es damals, so ist es auch noch heute. Darum erinnert uns der Apostel Petrus daran, in seinem ersten Brief, Kapitel 2, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, nun aber begnadigt seid. Gott beruft uns. Gott heiligt uns, wie wir eben gelesen haben. Und der Wortbedeutung nach heißt das nichts anderes, als dass er uns für sich absondert. Und das wird uns nun in der Person Abrahams, der seine Heimat verlassen soll, sichtbar vor Augen gestellt. Das war der erste Teil der Berufung. Der zweite Teil ist ebenfalls ein Befehl. Und er lautet: Geh hinaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Das Interessante an diesem Befehl ist die Undeutlichkeit. Gott wird ihm das Land zeigen, später. Abraham soll erst einmal losziehen. Das Ziel kennt er nicht. Aber trotzdem geht er. In gewisser Weise könnte man das mit einer bekannten Redensart als blinden Glauben bezeichnen. Denn Abraham war menschlich gesprochen blind in Bezug auf das konkrete Ziel seiner Reise. Aber doch ist dieses Wort unangebracht. Es war kein blinder Glaube, denn Glaube ist niemals blind. Aus Hebräer 11, Vers 1 erfahren wir, dass der Glaube gerade das Unsichtbare sieht. Dass er auf die Dinge vertraut, die man nicht sieht und sich daran ausrichtet. Und so hat auch Abraham das Unsichtbare gesehen, nämlich das Land, das ich dir zeigen werde. Das war Abrahams sehr konkretes Ziel, das Land, das Gott ihm zeigen wird. Er erkannte sein künftiges Vaterland noch nicht in der sichtbaren Wirklichkeit, aber im Glauben an Gottes Wort. Darum wird ebenfalls in Hebräer 11 von ihm bezeugt, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Und jetzt noch der dritte Teil der Berufung. Und das ist zugleich der längste und wichtigste. Der besteht nämlich aus einer Reihe von Verheißungen. Schauen wir uns diese im Einzelnen mal an. Die erste Verheißung lautet: Ich will dich zu einem großen Volk machen. Und dies haben wir wiederum in dreierlei Weise zu verstehen. Erstens das Naheliegendste. Abraham soll viele natürliche Nachkommen haben, die sich in zahlreiche bedeutsame Nationen entwickeln. Die Israeliten, die Edomiter, die 12 Fürsten aus Ismael, die Midianiter und andere. Aber zweitens haben wir zu bedenken, dass wir hier von einem großen Volk lesen. Und das zielt ohne Zweifel auf das Volk Gottes im Alten Bund, also auf Israel ab. Dieses sollte ein großes Volk sein, und zwar nicht nur in Zahlen, sondern auch hinsichtlich seiner Bedeutung, nämlich seiner Bedeutung als irdischer Träger der Bundesverheißungen. Aber auch da im Volk Israel liegt nicht die endgültige Erfüllung dieser Verheißung, sondern die findet sich drittens in Jesus Christus und seiner Gemeinde. Seiner Gemeinde als dem einen Volk Gottes aus Juden und Heiden. Christus ist der wunderbare Grundstein des Volkes Gottes. Und das wird dem Abraham hier verheißen. Es ist übrigens interessant und durchaus kurios, dass hier im Grundtext für Volk ein Wort steht, mit dem die Juden später so verächtlich auf die Heiden verweisen sollten, nämlich Goyim. Also Abraham wird Vater einer großen Goyim-Nation werden. Das war also die erste Verheißung, großes Volk. Jetzt kommt die zweite Verheißung: Ich will dich segnen. In dem hebräischen Wort für segnen steckt die Bedeutung herabbeugen. Die Aussage ist also, dass Gott sich in Gnade zu Abraham herabbeugen wird. Der große Gott kommt in seiner Gnade zu dem kleinen Menschen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und auch dieser Segen wiederum hat mehrere zeitliche Dimensionen. Er betrifft zunächst wieder Abraham selbst. Aber ebenso seine Kinder, gemäß der Verheißung. Also Isaak und später dann Israel. Und durch diese mündet er dann ebenfalls wieder in Christus. Durch den er dann zum ganzen Volk Gottes, auch zu den Heiden, durchdringt. Wie wir es vorhin auch in Galater 3 gelesen haben, das war Vers 14. Das war die zweite Verheißung. Jetzt kommt die dritte. Dritte Verheißung: Ich will deinen Namen groß machen. Gott will Abrahams Namen groß machen. Denken wir in diesem Zusammenhang mal zurück an den Turm von Babel. Wie hieß es da von den Menschen? Und sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis in den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Und das in Auflehnung gegenüber Gottes Gebot, der er geboten hatte: Füllet die Erde. Wenn Menschen sich einen Namen machen wollen, wie in diesem Fall, dann endet das im Desaster. Und auch Abrahams Name wird nicht groß durch Abrahams Wollen oder Abrahams Werke oder Frömmigkeit, sondern durch Gottes Gnade. Und auch hier wollen wir nicht bei Abraham stehen bleiben, sondern wieder über ihn hinausblicken, auf den Namen. Auf den Namen, der über allen Namen ist, wie es in Philipper 2,9 heißt, also auf Christus. Denn in seinem Namen vollendet Gott sein Erlösungswerk und durch seinen Namen dürfen wir in Gottes Bund treten. Dritte Verheißung also: ein großer Name. Kommen wir zur vierten Verheißung. Du sollst ein Segen sein. Und ich setze gleich mal dazu: und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Diese beiden Aussagen gehören inhaltlich zusammen. Durch Abraham kommt der Segen Gottes, von dem wir eben schon gehört haben, auch auf andere. Aber letztlich ist nicht Abraham der Mittler, sondern wiederum Christus. Denn etwas später konkretisiert der Herr diese Verheißung, als er nämlich in 1. Mose 22 spricht: In deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Auch das hat der Apostel Paulus ja im dritten Kapitel des Galaterbriefs erläutert. Der Segen der Völker kommt nicht aus Abraham selbst, sondern aus seinem Samen, also aus dem damals noch verborgenen Christus. Erst in Christus sehen wir die Erfüllung dieser Verheißung an Abraham. Und nur mit Blick auf Christus können auch wir sagen, dass wir in Abraham gesegnet sind. Und dann noch die fünfte Verheißung, die ich eben etwas übersprungen hatte. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dir fluchen. Der Herr redet hier mit Abraham wie mit einem Freund. Deine Freunde sind meine Freunde, deine Feinde sind meine Feinde. Und ich will euch nicht langweilen, aber auch hier dürfen wir nicht bei Abraham stehen bleiben. Auch diese Verheißung offenbart sich in mehreren Stufen, bis auch sie sich wiederum in Jesus Christus erfüllt. Nicht jeder, der sich auf Abraham beruft, ist deshalb von Gott gesegnet. Das mussten sich schon die Pharisäer und Schriftgelehrten vor 2000 Jahren von Jesus sagen lassen. Und das müssen auch heute alle hören, die Abraham als ihren Vater oder als bedeutenden Propheten oder Religionsstifter verehren. Abraham segnen heißt, sich auf der eigenen eingebildeten Erhabenheit zu ihm herabzubeugen und seinen Glauben zu teilen. Einen Glauben, der auf Christus gerichtet ist. Und in gleicher Weise heißt Abraham verfluchen, Abrahams Glauben zu verwerfen und damit Christus als das Objekt dieses Glaubens. Darum wird Abraham an einer Stelle mal Vater aller Gläubigen genannt. Alle Verheißungen, die wir eben betrachtet haben, kommen denen zu, die Abrahams Glauben an den Christus teilen, indem sie sich letztlich alle erfüllen. Und schließlich finden wir etwas später noch eine sechste Verheißung, die Abraham aber erst im Land der Kanaaniter erhält, nämlich das Wort: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Da haben wir also das Land, das Gott Abraham zeigen wollte. Das Land, das Abraham bisher im Glauben erblickt hatte. Und was hat es mit dieser Verheißung auf sich? Wir sehen sofort, dass nicht Abraham selbst das Land erhalten wird, sondern erst sein Same. Und Abrahams Nachkommenschaft Israel sollte ja dieses Land tatsächlich in Besitz nehmen, wenn auch erst ein halbes Jahrtausend später. In Kanaan sollte Gottes Volk leben. In Jerusalem sollte es mit seinem Gott Gemeinschaft haben. Aber natürlich war auch das nur eine Vorstufe. Tatsächlich wird auch in dieser Verheißung wieder der Christus angekündigt, durch den die Völker Zutritt in das Reich seines Vaters erhalten. Und das alles wusste Abraham. Deshalb heißt es von ihm weiter in Hebräer 11: Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das war Abrahams Ausblick. Was tat Abraham also mit all diesen großartigen Verheißungen? Er glaubte ihnen. Er konnte ihnen glauben, denn Gott selbst hatte sie gegeben. Und Abraham vertraute seinem Gott. Und damit sind wir beim dritten und letzten Teil der Predigt angekommen, bei Abrahams Gehorsam. Abraham glaubte Gott und gehorchte seinem Befehl. Er ging hinaus aus seinem Land und aus seiner Verwandtschaft und aus dem Haus seines Vaters in das Land, das Gott ihm zeigen würde. Er zog aus, aber nicht allein, sondern mit seiner Frau Sarai, mit seinem Neffen Lot und überhaupt mit allen, die unter seinen Schutz gestellt waren, also mit einem Wort, mit seinem ganzen Haus. Abraham versteht seine Berufung so, dass sie sich nicht in ihm als einzelner Person erschöpft, sondern sich selbstverständlich auf sein ganzes Haus bezieht. Und dieses Prinzip zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Gott handelt am Menschen nicht individualistisch, sondern im Rahmen von Häusern, Familien, Geschlechtern und Generationen. Und auch wenn nicht alle auserwählt sind, so sind doch zunächst einmal viele berufen, wenn wir mal die Aussage in Matthäus 20,16 umkehren. Und haben gemäß ihrer Berufung Gehorsam zu zeigen, Und das tat Abram samt seinem Haus. Und so kamen sie nach Kanaan. Das sollte also das Land sein, in dem Gott inmitten seines Volkes wohnen wollte. Aber was sah Abram wirklich? Seine Augen sahen kein Gottesvolk, auch kein religiöses Musterland, sondern er erblickte das gräuliche, von Sünden befleckte Land der Kanaaniter. Und so richtete er seinen Blick im Glauben nach oben. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Er nahm dieses Land Kanaan an als einen Schatten, als einen Schatten des verheißenen himmlischen Vaterlandes. Und das zeigte er auch, indem er dem Herrn einen Altar baute. Das Wesentliche an einem Altar ist das Opfer. Im Hebräischen sind diese beiden Wörter für Altar und Opfer auch miteinander verwandt. Wenn wir also lesen, dass Abram einen Altar baute, dann können wir daraus ableiten, dass er ein Opfer darbrachte. Was für eine Art Opfer das ist, vielleicht ein Sühnopfer oder ein Dankopfer, das erfahren wir nicht. Vielleicht beides. Abram bekannte seine eigene Unwürdigkeit und er brachte Gott Dank für seine Treue dar. Aber gleichzeitig war dieser Altar auch ein Bekenntnis Abrams gegenüber den Bewohnern des Landes, den Kanaanitern. Seht her, ich lebe in diesem Land als Fremdling, aber ich lebe im festen Glauben an die Verheißungen meines Gottes. Und so begann seine Pilgerschaft in Kanaan. Schon die ersten Eindrücke, die wir noch aus unserem Predigtext gewinnen, legen nahe, wie rastlos, wie unstetig Abrams Leben sein sollte. Nicht Vers 8, von da zog er weiter auf das Bergland. Und Vers 9, danach brach Abram auf und zog immer weiter nach Süden. Ob Gott ihn jeweils weiter schickte, oder ob die Kanaaniter ihn verjagten, das erfahren wir nicht. Wahrscheinlich war Letzteres der Fall. Aber egal, wohin Abram kam, er nahm das Land symbolisch für Gott und das Bundesvolk Gottes in Besitz, indem er Altäre baute. Und das alles tat er durch Glauben. Denn stellen wir mal die nüchterne Frage, was hatte Abram denn bisher erhalten dafür, dass er aus Ur weggezogen war? Von all dem, was ihr versprochen worden war, hatte er im Grunde nichts. Er hatte keinen großen Namen, sondern war ein unbekannter Fremdling geworden. Er war kein großes Volk, sondern war kinderlos und hatte eine unfruchtbare Frau. Er hatte auch kein Land, denn das war von den Kanaanitern besetzt. Alles, was er hatte, war die Verheißung selbst. Die Verheißung, dass alles andere einmal wahr werden würde. Und er hatte Glauben. Und im Glauben ergriff er die Verheißung und verließ sich darauf und damit auch auf den, der sie gegeben hatte. Und auch darin ist Abraham sein Vorbild, nicht nur für jeden von uns, sondern auch ein Vorschatten der heutigen Gemeinde. Denn was haben wir denn? Was können wir vorweisen? Auch wir haben nur die Verheißung, die Gott uns in seinem Wort gibt. Die Verheißung der Sündenvergebung in Christus, die Verheißung, in Christus im Bund Gottes zu stehen, die Verheißung des ewigen Lebens in Gottes Gemeinschaft und so weiter. Und ist das etwa nichts? Genau wie Abraham, unser Vater, können und dürfen wir uns darauf verlassen und können und dürfen sie im Glauben ergreifen und uns zueignen. Wo ist unser großer Name? Wo ist das große Volk Gottes? Wo ist unser Segen? Wo ist unser verheißenes Land? In Christus. Das alles sehen wir, wenn wir auf Christus blicken. Christus, der uns hier in der Gemeinde verkündigt wird, ist der unverrückbare Fels, auf dem der Bund Gottes gegründet ist und auf dem sich das ganze Gebäude der zukünftigen Herrlichkeit erhebt. Das erkannte und erwartete Abraham durch Glauben. Und wir wollen es ihm gleich tun. Amen.